KinoCast.
Ja, na dann, herzlich willkommen schon wieder in der Sendung an den Martin. Hallo.
Hallo.
Du kommst ja gerade direkt aus dem Kino auch. Da werden wir nachher gleich auch mal über den Film sprechen, den du ganz brandaktuell gesehen hast. es kommen dann auch noch ein paar Fragen an dich, sind mittlerweile ein paar eingegangen. Du hattest ja zum einen einige beantwortet, genau, die bei kinocast.net eingegangen waren. Die waren ja mehr oder weniger von einer Person, ne?
Vom Alex war auf einmal und dann noch von einer anderen Person, die ich gerade vergessen habe, tut mir leid. Oh, aber okay.
Ich hatte es dann nicht mehr. Von dem Mike war es? Genau.
Genau.
Und vom Jürgen. Genau, Alex finde ich jetzt hier gar nicht. Na, egal. Das
ist gerade vertan.
Aber war auf jeden Fall ganz interessant und auch die Antworten. Also wenn ihr da Fragen habt, ihr könnt dann jederzeit unter dem Beitrag, aber es haben auch manche E-Mails geschickt. Machen wir aber, denke ich mal, später. Jetzt guck mal erstmal so in die Filme rein, die wir so gesehen haben. Da ist wieder einiges dabei. Aber ich denke mal, heute wird es definitiv nicht so lang wie beim letzten Mal.
Ja.
Aus welchen Filmen kommst du denn da ganz frisch?
Heute habe ich mit meiner Freundin zusammen Vampire Academy gesehen. Also ich war unter Begleitung, bin natürlich freiwillig mitgegangen, ohne Mordandrohung natürlich. Aber ja, war jetzt nicht meine erste Wahl. Also ich hätte lieber andere Filme gesehen bei den Neustarts dieser Woche. Aber ja, ich habe es überlebt.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, worum es da geht, für die, die es noch nicht kennen.
Also bei dem Film gibt es drei verschiedene Sorten von Vampiren. Einmal die guten Vampire, dann die Vampire, die guten Vampire beschützen und dann auch die bösen Vampire, um das mal allgemein zu sagen. Und da gibt es halt Intrigen auf einer Akademie, wo wahrscheinlich aus dem, wo versucht wird, eben an die Macht zu gelangen. Also Gruppen schrieben und das ist so ein bisschen, also nicht so Twilight-mäßig auf Drama, sag ich mal, ausgebaut oder Romanze, sondern wirklich so eher auf bisschen Comedy, Fantasy, also Comedy-Fantasy vermischt, denke ich mal, ist der passende Begriff dafür.
Und die spannende Frage, glitzern die Vampire?
Nee, die bluten, haben Zähne, also eigentlich wie man sie sich auch vorstellt.
Das Poster fand ich ja ganz witzig, da stand ja drauf, they suck at school, also das englische Poster. Ich weiß nicht, wie es deutsche ist.
Weiß ich jetzt gar nicht, Also ich kenne das Poster, da habe ich gefragt, warum das überhaupt so ein Grünstich gehalten ist, weil es hat irgendwie gar keine Relevanz.
Wegen dem Buch, weil das liegt auch einem Buch zugrunde und das war das Buchcover.
Ach so.
Also nicht, dass ich das gelesen hätte, aber das Buch sieht genauso aus.
Ich verstehe.
Das ist nicht ganz so meine Richtung. Klingt eher so wie so ein Jugendbuch, also für die Twilight-Zielgruppe oder für Tribute von Panem. So.
Definitiv, so. Auf jeden Fall für, denke ich mal, Teenagerinnen vor allem, dass auch starke Mädchen sind, die da quasi dargestellt werden, die Power haben, die flotte Sprüche haben. Und auch nicht zurückschrecken, halt mit Waffen oder halt mit Fäusten zu kämpfen.
Ich sehe gerade, Olga Kurienko hat mitgespielt.
Genau, die ist bekannt aus James Bond oder jetzt Oblivion letztes Jahr. Und als noch bekannteren Schauspieler, also der längere Zeit jetzt nichts mehr Gutes gemacht hatte, war ja Gabriel Byrne, der vor allem in den 90er Jahren.
Oh ja, doch, ja. Der Regisseur hat ja, also Mark Waters hat ja unter anderem den Kracherfilm gedreht, Mr. Popper's Pinguine und Girls Club, Vorsicht Bissig, und ein ziemlicher Totalausfall, den wir mal in der Sneak hatten, Freaky Friday, ein total verrückter Freitag, der deutsche Zusatztitel. Also ich sag mal so, seine Vita liest sich jetzt nicht gerade wie das Who is Who der guten Filme, aber
ich glaube, da reizt der Film auch ein jetzt in dieser Liste.
Ja. Aber es könnte durchaus ja ein Start von einem erfolgreichen Franchise sein, ne?
Ich glaube, die Zahlen waren jetzt nicht so berauschend. Amerika, müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, ich habe gesehen, dass der unter den Erwartungen war. Das müsste ich nochmal nachprüfen.
Amerika, also bei Box Office Mojo liegt er bei 7,7 Millionen Einspiel bis jetzt. Ich weiß allerdings auch nicht, was der für ein Budget hatte. Ist von der Weinstein Company, die sind meistens nicht so die Big-Budget-Filme.
Ja, so. Muss ich vielleicht noch rentieren, ja. Vielleicht müsste man auch da auch wieder die DVD verkaufen, das abwarten. Dass er erst vielleicht nachhinein quasi besser wird. Aber jetzt auch jetzt in unserem Saal heute war es auch nicht so sehr voll, wo man denken müsste. Okay, wir waren zwar jetzt abends drin, 20 Uhr, weiß nicht, wie es nachmittags war. Aber ich vermute, es soll jetzt nicht so der Hit wird. Zumindest bei uns nicht.
Ja. Okay. Ich werde es mir bestimmt nicht anschauen.
Noch was um die Achso, Entschuldigung, wenn noch die Männer quasi einen Anreiz brauchen, reinzugehen, ich kann nur empfehlen, dass die Hauptdarstellerin sehr süß aussah, um mal einen trivialeren Grund zu nennen, den Film zu schauen. Das ist Zoe Deutsch, den kannte ich vorher nicht. Hat gewisse Ähnlichkeiten mit einer jüngeren Rose Byrne. Das ist mir aufgefallen. Aber die war sehr hübsch anzuschauen.
Die ist ja 94 geboren, das ist ja
Genau, die ist
quasi, also ist ja noch ein
90.
Kind, also das ist ja fast.
Ja.
Die hat zum Beispiel in der Krimiserie Ringer mitgespielt.
Nicht
Das war
gesehen.
ja diese mit, ach, wie hieß die gleich? Die Buffy war doch, glaube ich, da. Das war doch das Ringer, oder? War das
Ja,
nicht diese
stimmt,
Serie?
ja, genau. Die
Ja.
Sarah Michelle Gellar.
Ja, genau.
Ja.
Bei Ringer hat die mitgespielt und sonst, glaube ich, weiß ich nicht. Aber bei Beautiful Creatures hat sie auch mitgespielt.
Da war es aber nur eher eine Nebenrolle, so wie ich das hier entnehmen kann. Zumindest, also ich weiß es auch nicht mehr genau.
Lucy
Kann
Fry hat noch mitgespielt. Die kommt mir sogar bekannt vor, denn meine Tochter guckt mit voller Begeisterung eine Serie namens Mako, einfach Meerjungfrau.
Okay.
Und da hat die, genau, jetzt habe ich die nämlich vom Bild her erkannt. Da,
Nee,
Mako,
sagt
so eine
auch nichts.
Blonde. Also haben sie wahrscheinlich so die Nachwuchsdarstellerin-Riege da mal ein bisschen
Ja.
zusammengecastet hier.
Naja, vielleicht kommen sie alle noch groß raus, sind ja alle noch so jung. Man weiß es nicht.
Also kannst du jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, aber
Boah.
wäre so ein bisschen,
Also es war
ja.
auf jeden Fall, sag ich mal, besser als Beautiful Creatures, Rubinrot oder Chroniken der Unterwelt vom letzten Jahr. Also
Okay.
es war nicht total langweilig, aber eher wirklich was für die jüngeren Mädels.
Und so FSK-mäßig, weil du sagst, jüngere Mädels,
Ah,
Vampire, Blut,
Teenager, ab
irgendwas
10
geht. Okay.
bis, es war erst ab 12 freigegebener Film, aber ich denke, 10-Jährige werden sich da auch schon unterhalten fühlen.
Okay.
Ja.
Bin ich mal gespannt, wie der dann so performt in den Charts. Ja. Ich habe auch noch ein bisschen was gesehen, nämlich ich habe zum einen Robocop geschaut, endlich. Hat ein bisschen gedauert, bis ich gesehen habe. Also die 2014er Version. Und wir hatten vorhin ja ganz kurz schon mal gechattet gehabt, dass du den auch gesehen hast. Jetzt noch die Frage, hast du den 87er-Film auch gesehen?
Ja, genau. Den 87er-Film habe ich einen Tag vorher gesehen. Da habe ich
Ah,
mir nämlich,
okay.
das war der erste Tag, wo er auf Blu-ray rauskam, der Director's Cut. Da habe ich mir natürlich geholt, habe ich zum ersten Mal gesehen, um erstmal einen Eindruck zu bekommen von dem Film. Und dann einen Tag später war ich im Kino beim neuen Remake. Also das ist auch schon ein bisschen her.
Also bei mir war es so, muss ich jetzt noch ein kleines bisschen ausholen. Ich hatte damals, kurz nachdem die Mauer auf war, hatte ich mir relativ schnell einen C64 gekauft, weil ich habe zu DDR-Zeiten auch schon immer viel mit Computern gemacht und so und bist ja nie rangekommen an C64. Und da hatte ich dann auch ein Spiel gehabt, hieß eben Robocop. Ohne jetzt den Film gesehen zu haben, hatte ich das Spiel und das Spiel war echt nicht so schlecht und die Musik war vor allem ziemlich cool. Und da fing es halt auch so an, irgendwie 20 Minutes into the Future oder so ähnlich. Also so wie auch der Film anfängt. Ich habe dann später den Film mal gesehen, auf Pro7 lief der, hatte ich mir ein Video aufgenommen, weil der in der Nacht kam. Und der hat mich total weggefegt damals. Also ich fand den ersten Film, also sowas von genial gemacht und gesellschaftskritische Ansätze und trotzdem Science Fiction und gute Action-Unterhaltung und trotzdem total spannend erzählt und der war so vielschichtig und ja, habe ich immer wieder gern gesehen. Ist einer meiner, würde ich sagen, Allzeit-Lieblingsfilme.
Ja.
Und ja, jetzt der neue. Ich habe mich sehr gefreut, dass die einen neuen Film machen und ich habe mich auch deswegen drauf gefreut, weil sich halt die Zeit mittlerweile doch schon ein ganzes Stück geändert hat gegenüber damals. Damals war es halt so, Detroit war eine blühende Metropole und es wurde halt bei Robocop dargestellt, oh, das verfällt jetzt alles langsam und die Großkonzerne übernehmen so die Macht und diese ganzen, ja, Geschichten, wo man dann gesehen hat, Mensch, das ist ja jetzt alles eigentlich eingetreten, ja, wenn man so sieht, Detroit, gibt es Leute, die machen da Fotostories, wo sie durch irgendwelche verfallenen Gebäude gehen und irgendwie, wo früher mal wirklich Autos vom Band liefen, noch und nöcher, da ist jetzt gar nichts mehr. Und da hab ich mich eigentlich so drauf gefreut, dachte ich, ja, eigentlich kann man da jetzt wirklich gut aufsetzen und wieder so eine dystopische Zukunftsvision schaffen, gerade auch mit diesen ganzen Themen, mit Überwachungsstaat und ja, mit diesen Globalisierung und ja, jedenfalls, ich war dann schon sehr enttäuscht vom Neuen. Also, weil das hat für mich eigentlich alles gefehlt, was für mich den Robocop eigentlich ausgemacht hat. Ich glaube aber, dass jemand, der den alten Film nicht kennt, dass der mit dem neuen durchaus gut klarkommt, denn das ist schon ein handwerklich gut gemachter Film, keine Frage. Diese komischen Einschübe mit Samuel L. Jackson, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Das wirkte so ein bisschen wie reingeklebt, so nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir doch noch ein bisschen was für die Fans tun. Ja, die erwarten halt so ein bisschen Einschübe, was in der alten halt diese Nachrichtensendung war, diese total abgefahrene. Das wirkt halt so, als hätten die das so nachgedreht, irgendwie dann noch reingeklatscht, und das passt irgendwie nicht so richtig und nimmt ständig den Druck aus dem Film raus, und ich glaube, damit haben sie sich eher noch weniger einen Gefallen getan als. Ja. Und wie fandest du es so?
Ja, ich glaube, die brauchten auch so ein bekanntes Gesicht noch zwischendurch, der immer solche satirischen Sprüche macht, so auch wie vielleicht auch um auf diesen Zug wie Starship Troopers aufzuspringen, so dass ein bisschen Gesellschaftskritik damit noch reinkommen soll. Aber ja, ich denke mal, also meine Meinung ist, denke ich mal, so wie deine. Also ich war auch nicht so begeistert davon. Ich glaube, der Trailer suggerierte auch, dass es wirklich eher in die Action geht, aber es war wirklich teilweise recht seicht gewesen. Also zumindest langatmig fand ich den teilweise auch. Und ja, war schon wirklich, wie gesagt, das handwerklich gut gemacht, aber im Vergleich zum Original war es eigentlich fast ein ganz anderer Film. Vielleicht fällt es auch jetzt schwer, das richtig zu beurteilen, wenn man den das Original eben kennt. Ja, aber ich fand es auch nur eher durchschnittlich. Und vor allem fehlt da wirklich das, was auch im ersten Teil gefeiert wurde von vielen Fans, weil ich so nachgelesen habe, diese ganzen Splatter-Effekte, was diesen Film auch auf den Index brachte damals.
Ja, der ist ja irgendwie R-rated.
Genau.
Da gab es irgendwie erhebliche Diskussionen auch mit dem Regisseur und dem Studio, und die haben das halt nicht zugelassen. Der ist wohl jetzt auch sehr, sehr eingeschränkt worden in dem, was er tun konnte, der Regisseur. Ich habe mich da danach mal ein bisschen reingelesen, wo ich gedacht hatte, oh, wie konnte es dazu kommen, dass jemand das so vergeigt, und wollte ich mal wissen, was ist das für ein Regisseur, wo kommt er her, was macht er? Und da gab es halt auch etliche Beschreibungen, dass das sehr stark eingeschränkt war von Seiten des Studios, dass die eben, als es ein bisschen vom Budget her aus dem Ruder lief, dass die gesagt haben, okay, sie wollen auf jeden Fall ein R-Rating haben, damit sie eben das auch Jugendlichen zeigen können, damit das Einspielergebnis ja dadurch ein bisschen höher kommt, ja, gehofft. Ja. Ja. Aber ich glaube, die haben sich da keinen großen Gefallen damit getan. Ja.
Irgendwie kam auch die Intention, fand ich, nicht mal so ganz rüber. Zumindest im Original, da ist er ja dann hinter die Gangster her, die ihn so zugerichtet hatten. Das gab es ja eigentlich fast gar nicht jetzt in dem neuen Teil. Und irgendwie fehlte mir da der, weiß ich nicht, irgendwie die Motivation vom Robocop jetzt, fällt gerade der Name nicht ein. Charakter Alex Murphy, genau.
Alex Murphy, genau.
Ja, genau. Was der jetzt macht, also wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen her, als ich gesehen habe, aber irgendwie wirkte das damals im Kino irgendwie sehr abstrakt, fand ich.
Ja, der, also was mich jetzt hier sehr gestört hat, ich habe mir das mal ein bisschen hier dann notiert, weil das doch einige Punkte waren, und ich habe das mal versucht für mich so rauszuarbeiten. Wo für mich das, oder eins der größten Probleme liegt, ist, dass was der alte Film richtig gemacht hat, du lernst ihn erstmal auf eine menschliche Art kennen, als Polizist, wie er dort reinkommt. Er kommt halt erstmal neu in das Revier und so, kriegt hier eine neue Partnerin zugeteilt. Das ist halt auch so ein bisschen so typisch 80er-Jahre-mäßig, so Buddy-Komödien-mäßig fast, so ein bisschen Cop-Komödien. Und dann machen sie halt ihren Einsatz und man sieht schon, ah, der ist eigentlich ganz okay. Und dann kommt eben dieser drastische Gewaltexzess mit diesen Gangstern, wo man sieht, oh je, also das, wie weit ist das gekommen, ja, wie weit ist die Gewalt gekommen in diesem Detroit, was die uns da zeigen. Ich meine, mittlerweile, wenn man sieht, dass da in U-Bahn irgendwelche Leute einfach zusammengeprügelt werden von irgendwelchen Jugendgangs, dann sind wir jetzt auch schon so weit, ne?
Jo.
Aber was die da halt mit dem machen, dass die da wirklich auf den schießen, und man leidet halt wirklich mit als Zuschauer. So, also erst wurde da so die Hand weggeschossen und dann wirklich in den Körper reingeschossen. Und dann wirklich noch den finalen Kopfschuss, der ihn aber nicht tötet, sondern er bleibt halt am Leben. Und dann ist ja erstmal so ein Filmriss,
genau,
in dem alten Film. Und man wacht dann quasi in ihm drin auf. Und wird halt quasi immer so eingeschaltet, man sieht irgendwas, weiß nicht, was ist jetzt eigentlich los hier, ne? Und dann kommen halt auch solche Kommentare wie, ja, wir konnten den Arm retten, ach nee, ich will eine komplette Prothese haben, also Arm auch noch weg und so, zack, wird er wieder ausgeschaltet, und man denkt sich nur, wow, was sind das für Leute, ja?
Ja.
Und da fehlt halt so dieser ganze Bezug, und hier war Also ich bin jetzt da kein, ich muss jetzt nicht unbedingt Gewalt sehen, aber hier in dem Fall wäre es halt notwendig gewesen, dass man mit ihm mitfühlt, was ihm da gerade passiert ist. Er geht halt ins Auto, bumm, zack.
Ja.
Okay, er sieht furchtbar aus. Ich meine, da gibt es halt dann noch so ein paar coole Szenen, die wirklich gut gemacht sind, wo dann wirklich die Prothese ja von ihm wegfährt und es bleibt ja nur noch die Lunge übrig und der ein bisschen vom Rückgrat und der Kopf halt. Und ich meine, das ist eigentlich die Schockszene, die man eigentlich viel früher gebraucht hätte im Film, um da richtig mitzufiebern, um da mitzuleiden. Was passiert jetzt? Wie geht das weiter? Dann, ja, diese ganze Storylinie mit seiner Familie, die ist sowas von für den Arsch. Also,
Jo.
die gehört da überhaupt nicht rein. Die haben sie wahrscheinlich nur gebracht. Ja, der hat da noch Familie und ja,
Gab's ja gar nicht im Original, oder? Das war ja.
Im Original gab es die Familie schon, aber nur als Rückblende
Stimmt.
quasi von ihm selbst, als Traum, ja.
Stimmt, da war
Der,
dieses Hologramm oder was es war, oder so holographisch.
genau,
Ist
also
auch.
er denkt das halt, ja.
Genau.
Oder er erinnert sich halt, er kriegt da immer so Erinnerungsfetzen, die halt so aufblitzen, wo halt seine Familie nochmal. Aber hier dieses, ja, und sie sieht ihren Mann und, ah, und dann setzen sie ihn unter Drogen und dann kriegt er das nicht mehr mit und oh, das hätten sich alles schenken können.
Ja.
Also,
Der
da
wirkt
fehlt.
auch, wie sehr gehemmt fand ich der Film, als ob der mehr wollte, aber irgendwie nicht konnte. So wirkte das auf mich.
Ja, ist halt das, was der Regisseur halt auch gesagt hat, dass der immer wieder ihm reingeredet worden ist. Ich hätte lieber einen Film gesehen, wo man jemanden da in freie Hand lässt und ja, also das Ganze. Und dann, was ich auch, wenn man halt den alten kennt und liebt, den alten Film, dann stößt einem das wirklich sehr stark auf, dass wir hier Robocop fast die ganze Zeit ohne Maske sehen. Das wirkt halt immer wie jemand, der in so einem Taucheranzug, weißt du, wo dann hier vorne das Gesicht ausgeschnitten ist, der top aussieht, ja, also der sieht okay aus, ne? Während, als in dem alten Film, als der die Maske abnimmt, der sieht ja wirklich furchtbar aus, ja. Dieses Gesicht so nach hinten gestrafft, wie bei Brasil in dem Film, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wo die dann so diese Schönheitsoperation machen, wo die diese Gesichter so aufspannen. Also so wirklich so absolut eklig sah das ja aus. Und der hier, der wirkt halt, ja, hat halt eine Rüstung an, sieht eigentlich schon irgendwie cool aus. Also, ich meine, da ist zwar nichts mehr von ihm da, nur noch ein bisschen Lunge, und aber trotzdem läuft alles. Ne? Also dieses ganze, ja, was ist es jetzt noch? Ist es Mensch, Maschine? Das kommt mir im Neuen alles nicht so klar rüber. Also, und dann natürlich eben dieses totalitäre System, das gerade diese Gesellschaftskritik. Ich meine, ich kann dem Neuen jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass er jetzt eher so auf Action setzt und sagt, ja, ich habe hier eine coole Figur, Robocop. Ja, aber man hätte es durchaus schon irgendwie noch mit reinbringen können. Also diese Gesellschaft, die dargestellt wird, man sieht ja eigentlich gar nichts großartig. Er ist zwar draußen unterwegs, aber im Alten hast du mal irgendwelche Werbeposter, irgendwas gesehen, wo du eben das Gefühl hattest, hey, ich bin jetzt wirklich gerade in der Zukunft. Und das hier wirkt mir ganz einfach nicht wie irgendeine Dystopie oder irgendwas. Und es wird auch nie gesagt, ja, wir sind jetzt im Jetzt oder wir sind jetzt in der Zukunft oder irgendwas.
Ja.
Also, ich weiß es nicht. Also,
Ja.
dieser neue Film, der hätte schon durchaus besser sein können. Ich hätte mir so gewünscht, dass er besser ist.
Also der Trailer versprach mir auch persönlich mehr. Also war wirklich eher auf Action ausgelegt. Weiß auch nicht.
Dann, ja, dann noch das ganze Thema mit dem, dass der irgendwie nochmal unter Drogen gesetzt wird und dann wird nochmal im Gehirn irgendwas rumoperiert und eigentlich, er verhält sich, also der in dem alten Film war der eigentlich ja, ein cooler oder ein guter Kamerad für seine Kollegen. Der neue wirkte für mich die ganze Zeit so wie ein totales Arschloch da in dem Revier. Also wenn er da so reinkommt, hey, ich bin ja der Coolste und so, ne? Also das hat mir halt auch alles irgendwie, das waren so eine Summe von Kleinigkeiten, die mich da so gestört haben. Und das war halt eher für mich so eine Art wie Iron Man, ja?
Ja, stimmt.
Es war halt, er ist halt in seiner Montur da rumgelaufen und es hätte genauso gut eine Iron Man-Geschichte sein können, ab einem bestimmten Punkt, also natürlich nicht mit den Operationen und sonst was. Aber dann irgendwie ein Mann mit Rüstung fährt rum und löst Kriminalfälle oder irgendwas.
Wahrscheinlich haben sich dann zu sehr oft beeinflussen lassen von Avengers oder von den neuesten Superheldenfilmen, wo die alle quasi mit Superrüstung trendy gemacht wurden. Eben dieser Charme der 80er Jahre überhaupt nicht mehr rüberkommt. Aber die Geschichte halt von den 80er Jahren noch ist, weiß ich nicht, und dadurch diese Konstellation von alt und neu halt in diesem Fall eben nicht passt.
Ja, ich habe noch ganz, ganz vergessen zu sagen, wer da so mitspielt. Also Gary Oldman spielt mit.
Gutes
Der
Leid.
bleibt für mich sowas von blass. Also wie kann man einen Mann wie Gary Oldman besetzen und ihm dann so eine Larifari-Rolle geben, der da wirklich nur so ein Wasserträger ist und ja, kein bisschen Profil entwickeln kann. Ich habe richtig gespürt, wie der sich unwohl fühlt in dieser Rolle. Also dann Michael Keaton, okay, der war cool wie immer. Ja, aber ansonsten
Interessante. Naja, eben noch
Jay Baruchel noch,
mal mit
der.
frischem Bart.
Ja. Samuel L. Jackson, ja, hat man schon gesagt, aber.
Ja, Seriendarsteller waren dabei, ja.
Ja. Jackie Earl Haley, den kannte ich auch irgendwoher.
Watchmen, ganz
Nee, bei
bekannt.
Lincoln habe ich. Ach, genau, Lincoln war
Watchmen
es,
war
ja.
es Rorschach. Ja, aber da bei dem dachte ich zuerst, das wäre Lord Baelish von Game of Thrones gewesen. Als die erste Szene kam mit dem Helm, dachte ich so, hä, was macht denn da Lord Baelish? Aber dann war es auch gar nicht.
Also auf jeden Fall, also den Film kann man sich schon angucken und ich würde gern mal, deswegen, ich hatte eigentlich ein bisschen gehofft, dass du vielleicht den alten nicht gesehen hast, aber mich hätte halt wirklich mal interessiert, wie jemand den neuen Film empfindet, der den alten nicht kennt. Weil ich hatte mir dann auch noch ein bisschen überlegt, ich hatte mal so eine Diskussion auch mit einem Arbeitskollegen, der auch ungefähr ein bisschen ein paar Jahre älter als ich ist, der. Es ist momentan so, dass ja sehr viele von diesen 80er oder 90er Jahre Filmen gerade geremaked werden. Also ich denke mal an Total Recall, Dread ist ja geremaked worden. Der jetzt eben, da haben wir eben festgestellt, wenn der Originalfilm ziemlich trashig ist und eigentlich, ja, ja, wie Dread zum Beispiel, ja, dann kann der das neu macht, dem kann eigentlich nicht viel passieren. Ja, der macht es halt einfach. Ne? Das kann nur irgendwie besser werden. Und siehe da, also der Dread-Film, der war echt gut.
Dread fand ich auch gut, ja. Das war gute Action-Unterhaltung.
Hammer.
Und
Also
auch das
echt.
3D war sehr gut gewesen.
Ich habe ihn gar nicht in 3D gesehen, aber ich habe gemerkt, welche Effekte für 3D gemacht waren hier, wenn die durchs Glas fliegen und wenn dann so durch die Droge da die Zeit so stehen bleibt und so. Das sah schon auch in 2D cool aus. Aber der ist auf jeden Fall gelungen. Der Total Recall, da war ja der alte Film mit Arnold Schwarzenegger, der war ja schon ziemlich gut. Also, ja, ich kann ihn auch immer noch wieder gerne gucken. Und da hat es ja der neue Film auch ziemlich verkackt. Mit Colin Farrell hier. Hatte zwar ein paar witzige Ideen, dass er mit diesem Tunnel da durch die Erde durch, wo die dann arbeiten gehen und so.
Das war auch einzig Gute dran, ja.
Aber ansonsten, das war nur irgendwie Jumpin' Run.
Ja.
Und. Ja, und dann eben jetzt Robocop und ich weiß gar nicht, was gibt es bestimmt noch ein paar Sachen. Predators gab es ja irgendwie, das war jetzt kein Remake in dem Sinne.
Ja, vor Fortsetzung, ja, da fällt mir gerade auch nichts ein.
Aber Dread war ja auch kein Remake in dem Sinne. Ja, man hat halt dieses Universum genutzt, ja. Es war jetzt nicht ein Remake von diesem alten Film. Während diesen Robocop hier würde ich schon als ein Remake sehen, weil wir sehen ja quasi genau, wie er verletzt wird und es ist zwar dann halt ein anderer. In Anführungszeichen Kriminalfall, den er lösen muss, als im alten Film. Aber ja, es ist schon irgendwie ein Remake und da hat er wirklich eindeutig verloren.
Letzter war Carrie, das war es in den 70ern, aber trotzdem ein Remake. Wenn ich gerade meine alte Liste durchgucke, wo ich letztes Jahr drin war.
Ich meinte jetzt eher so diese Sci-Fi-Action
Ach so, alles
Sachen, die
klar.
so
Ja.
also für mich ist das bis jetzt die Enttäuschung des Jahres. Also, aber das Jahr ist ja noch jung. Ich meine, da werden noch viele Enttäuschungen folgen. Wir gehen ja öfters mal in die Sneak und so. Da sieht man ja eh viel, viel Mist. Ich habe dem Film jetzt in meiner Skala 3 von 10 gegeben. War für mich sehr enttäuschend.
Ich bin bei 5 von 10.
Und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich habe da nämlich noch ein paar sehr, sehr wohlwollende Kritiken gelesen von verschiedenen Filmblogs. Die kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Also auch die Begründungen, die da teilweise genannt werden, warum sie das so toll finden. Also, ich verstehe es nicht.
Bei IMDb ist er gerade bei 6,7 von 10. Ist eigentlich auch ganz gut.
Da liege ich
Also
ja
ganz
unter
gut.
Durchschnitt. Na, 6,7 ist Durchschnitt da.
Ja, okay.
IMDb, oder?
Aber bei einer persönlichen Wertung wäre das schon ganz gut.
Also, für mich war das nichts. Also, da war mir zu wenig Robocop in dem Robocop-Film irgendwie. Tja.
Gut.
Hast du noch einen Film? Ansonsten reden wir mal über Monuments Man.
Ganz kurz nur, also können dann Monuments Man gleich machen, ausführlicher. Ich war nur letzte Woche Freitag in Saving Mr. Banks. Da bin ich extra nach Leipzig gefahren, weil der nirgendwo in Raum Halle kam. War keine enttäuschende Reise, ich fand ihn sehr gut. War halt eine schöne, quasi, schöner Abriss von der Entstehung von Mary Poppins zur damaligen Zeit in den Disney-Studios mit Tom Hanks und Emma Thompson in den Hauptrollen. War sehr witzig gemacht. Und ich habe auch vorher nochmal den Film gesehen, also den alten Mary Poppins-Film. Man erkannt auch viele Lieder wieder, die dort quasi erdacht und komponiert wurden. Und ja, das war ja zweigeteilt, der Film. Einmal quasi die Entstehungsgeschichte von Mary Poppins und dann eben noch die Jugendjahre von der Autorin von Mary Poppins. Quasi wie sie halt diese Geschichte, dieses Buch erfunden oder quasi erdacht hatte, weil es war ja wirklich mit sehr vielen autobiografischen Zügen verziert, ihr Leben. Und das hat sie dann quasi zu Papier gebracht und dann so Mary Poppins zum Leben erweckt. Also ich fand ihn super, kann aber auch verstehen, dass er jetzt nicht auskostümiert wurde. War, sagen wir mal, etwas über den Durchschnitt, aber auf jeden Fall ein schöner Kinoabend.
Der lief auch bei uns in der Sneak. Da war ich allerdings gerade nicht in der Woche. Und die Wertungen waren aber auch ganz gut von denen, die in der Sneak waren.
Also ich denke mal, ich werde mir auf jeden Fall auch auf DVD holen. Allein der Soundtrack war schon gut.
Ja, gut, du magst ja so Musical und
Genau.
sowas.
Das ist jetzt vom Komponisten also Thomas Newman, der hat ja auch hier Green
Oh,
Bell
Thomas
gemacht.
Newman ist gut.
Wie heißt er, mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, hier Zeiten des Aufruhrs. Also dieser typische Sound der damaligen Zeit, den mag ich immer sehr.
Thomas Newman gefällt mir am besten ein Song oder ein Track, der heißt Any Other Name. Vielleicht sagt das jemand was. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kam dieser Song, als bei American Beauty diese Tüte da
Ah,
rumfliegt,
ja. Genau.
als sie das Video da anschauen. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Aber ihr könnt das ja googeln, irgendwie bei YouTube findet sich bestimmt
Und letztes.
Thomas Newman, Any Other Name. Ja, ich sehe gerade, dass der nächste Film, den ich vorstellen werde, eine schlechtere Wertung hat als Robocop, nämlich Monuments Men, Ungewöhnliche Helden. Habe ich mir auch mal angeschaut. Ich bin da eigentlich mit relativ hohen Erwartungen reingegangen, weil zum einen ist die Darstellerriege von George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, John Goodman, Jean Dujardin, Hugh Bonneville und so weiter und so fort, Justus von Donani. Also schon eine gute Riege, die da der George Clooney zusammengetrommelt hat. Und wenn er selber Regie führt, die Filme, die haben auch schon immer so ein bisschen so einen eigenen Klang und eine eigene Stimmung. Das hat mir zum Beispiel Up in the Air ganz gut gefallen. Also es war ja in diesem Jahr 2009, das war glaube ich dann die Oscars 2010, war das auch einer der Filme, wo ich gedacht hätte, ja, es wäre mein Oscar-Favorit. Am Moment hat er den gedreht oder hat er nur mitgespielt? Das überlege ich gerade. Ah, den hat er gar nicht gedreht, sorry, aber mitgespielt.
Ja,
Nee,
das war ja
gedreht hat er
das.
ja nur The Ides of March und Good Night and Good Luck und so. Und Confessions of a Dangerous Mind.
Die Ehe war ja vom Regisseur von Young Adult.
Genau. Jedenfalls, ja, wenn George Clooney einen Film macht, das hat schon Hand und Fuß. Und es geht hier darum, dass uns eine Truppe von Leuten vorgestellt wird, die wird am Anfang so ein bisschen zusammengecastet, so ähnlich wie bei Das dreckige Dutzend, falls das noch jemand da draußen irgendwas sagt, dieser Film. Aber es geht hier darum, nicht irgendwelche Missionen zu erfüllen, um irgendwelche Brücken zu sprengen oder irgendwelche Nazi-Schlösser zu erobern, sondern es geht darum, Kunstschätze vor der Zerstörung zu bewahren, denn es war damals so, dass die abrückende deutsche Armee, die Wehrmacht, dass die quasi die Taktik der verbrannten Erde gefahren haben, dass die dort, wo sie abgezogen sind oder auf dem Rückzug sich befunden haben, dass sie dann wirklich alles irgendwie kurz und klein gehauen haben oder Kirchen angezündet haben, dass teilweise Kunstschätze dort verloren gegangen sind, unwiederbringlich. Und es wird auch noch eine Geschichte erzählt, dass Kunstschätze speziell gesucht werden und gehortet werden oder damals von irgendwelchen Juden auch abgenommen werden und dann irgendwo eingelagert werden, weil sich da irgendjemand eine Kunstsammlung aufbauen will und die dann natürlich auch dann, als der Krieg zu Ende ist, die dann zerstört werden sollen. Und da soll halt eben dieses dreckige Dutzend, nenne ich es jetzt einfach mal, die sollen das halt verhindern. Und werden am Anfang so ausgebildet, machen so eine Art Grundausbildung mit und werden dann halt rübergeschickt und sind dann halt unterwegs. Und ich war hier auch durchaus ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, wenn man solche Filme kennt wie Dreckiges Dutzend oder Männer, die auf Ziegen starren oder sowas. Oder es gibt ja viele so Filme, wo so eine Gruppe von Personen für eine bestimmte Tätigkeit zusammengezogen wird, eigentlich, die eigentlich nicht dafür so richtig qualifiziert sind. Also das waren jetzt alles auch keine Krieger, sondern irgendwelche Kunsthistoriker oder sowas, die da nun in den Krieg ziehen mussten. Ich meine, bestes Beispiel für so einen Film, wie man sowas gut anstellen kann, ist Armageddon, wo halt wirklich so eine Truppe da zusammengeschmiedet wird und die dann wirklich viel Spaß haben, weil die das natürlich alles nicht ernst nehmen, diese ganzen Vorgänge, in die sie da reinschlittern. Ja. Und das hätte ich mir schon hier noch ein bisschen mehr erhofft. Es geht dann relativ schnell los und ich hatte irgendwie so die, ja, solche Filme wie Das Dreckige Dutzend noch so im Hinterkopf, wo halt wirklich so die ganze Truppe irgendwo rumgezogen ist. Hier ist es so, die Gruppe teilt sich relativ schnell auf, weil der eine will da irgend so ein Altar in der Kirche sichern, den sogenannten Genter-Altar, um das jetzt mal. Die anderen gehen woanders hin, weil es da irgend so ein Bergwerksstollen geben soll, wo Kunstgegenstände drin sind. Der andere will die Brücke Madonna sichern. Und so teilen sie sich halt auf und da gehen meistens so in Zweier-Trupps der eine dahin oder das andere Team dorthin und ja, die erleben dann halt Sachen. Das sind dann halt wie so kleine Episoden, die dann so parallel oder teilweise hintereinander erzählt werden und das hat mich dann immer so ein bisschen so rausgebracht, so, ja, wo bin ich jetzt und ja, was war jetzt hier nochmal, was war das jetzt hier für ein Bild, was die da retten wollen und sowas. Ich bin jetzt auch nicht so der Kunstfan hier, dass ich nun mir das alles gemerkt habe, was da jetzt nur für ein Altar war und warum der so toll ist und ja, und am Schluss kommen sie halt doch wieder zusammen. Also, ich meine, die sind auch unterschiedlich gut natürlich, die Schauspieler, wie sie auch in die Rolle reinfinden. Also Bill Murray ist zum Beispiel ziemlich cool, Jean Dujardin auch. Und ja, von anderen, George Clooney war ich auch ein bisschen enttäuscht von seinem Schauspiel und John Goodman ist auch noch ganz nett, ja, aber irgendwie war es für mich nicht so der Riesenkracher.
Ja, also da war ja im Vorfeld schon ziemlich gehypt worden und dann bei Filmstarts als Oscar-Favorit, dann wurde er bei uns hier um die Ecke gedreht in Merseburg, Bernburg, glaube ich, keine Ahnung, also zumindest jetzt in Sachsen-Anhalt.
Diese verfallenen, zusammengeschossenen Gebäude.
Genau. Ja, er kannte zum Glück nichts davon, das hätte mich wahrscheinlich nochmal gestört. Aber wie du schon sagtest, die ganzen gesplitteten Gruppen, das wirkte auf mich alles so abgehakt, so, weiß ich, auch so episodenhaft. Das hat überhaupt keine Stimmung bei mir erzeugt. Keinen roten Faden habe ich darin gesehen, der wirklich einen quasi mit Spannung zum nächsten Szene hat erwarten lassen. Die ganze Rolle von Cate Blanchett war mir total suspekt, dubios.
Wusste genau.
Ich nicht, was das sein sollte. Auch der Charakter an sich war total unsympathisch, wie ich fand. Und ja, da waren auch teilweise Szenen drinne, wo ich mich fragte, was das jetzt soll. Ich sage jetzt nur die Szene, die habe ich bis jetzt nicht verstanden, mit dem John Goodman abends, als dieser deutsche Soldat da auf einmal aus der Hecke kommt und irgendwie dann am Ende zusammen, glaube ich, was trinken oder sowas. Das habe ich bis jetzt nicht verstanden, was das sollte. Ja, aber an sich hat der Film bei mir keine Gefühle quasi zum Ausbruch gebracht oder sowas. Ja, einmal gesehen, gleich wieder vergessen.
Was ich halt auch dem Film negativ anrechne, ist, er schafft es halt nicht, dass dir jeder irgendwie gleich viel bedeutet oder irgendwie, oder dass dir überhaupt die Gruppe an sich, dass du wirklich um die Leute bangst. Also ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es sterben einige von dieser Gruppe und es hat mir bei keinem, bis auf den einen, da hat es mir ein bisschen was, da habe ich gedacht, ach schade, dass der jetzt nicht mehr da ist, den fand ich gerade gut, ne? Aber die anderen, das waren mir halt ziemlich egal, weil dadurch, dass das dann so zerrupft war, die Story, ach, jetzt bin ich immer bei dem, ach, oh Gott, dem ist was passiert, ja, okay. Ja, und dann zack, warst du wieder woanders, an einer anderen Ecke. Das, was halt zum Beispiel bei, gab es ja diese Serie von Steven Spielberg hier, wo die da, wie hieß das, da gab es The Pacific und dann, wie hieß die vorher, die Serie? Band of Brothers, wo halt wirklich, das beginnt ja an einer Stelle und dann gehst du mit diesen Personen mit und erlebst halt Sachen. Oder genauso wie bei Ja, wie bei dem anderen, verdammt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ey, ist ganz schlimm. Na gut, wir nehmen auch schon jetzt um 11 auf, ne? Saving Private Ryan, noch, ich komme sogar auf den Namen. Da war es halt auch so, weißt du, du bist halt mit den Personen mitgegangen, du hast genau gesehen, ah, okay, jetzt sind sie da, jetzt sind sie da, jetzt sind sie da.
Oh.
Während hier, da, die waren immer irgendwo, also ich meine, selbst wenn sie den uralten Indiana Jones Trick angewendet hätten, dass sie mal eine Karte zeigen, wo halt irgendwie so Punkte, wir gehen jetzt dahin, ne? Oder so. Ja, das hätte ja wenigstens mal ein bisschen geholfen, dass man sich orientieren kann. Wo sind die denn jetzt überhaupt? Sind die jetzt nah beieinander? Können die sich gegenseitig helfen, wenn was ist? Oder sind die total weit? Oder
Das wirkte auch total fremd, wenn die gestorben sind, dann, weil wirklich in der Szene vorher war es noch alles auf lustig gemacht und eine Komödie aufgebaut. Und das, finde ich, ist auch irgendwie ein Kritikpunkt, dass das Genre irgendwie vom Film sehr ambivalent ist, sage ich mal. Also wirklich, das ist Kriegsfilm, Komödie, dann wieder ein Drama. Also diese Stimmung, die da herrschte, das war eigentlich wie eine Komödie aufgebaut, suggeriert das auch der Trailer, aber dann auf einmal ist es total todernst. Und das kann man dann eben nicht für ernst nehmen oder zumindest nur sehr schwer.
Ja, es war halt auch nicht so dieser typische Humor in Kriegszeiten, also die man zum Beispiel bei Das Boot sieht oder so, dieser Galgenhumor oder dieser ganz militärische Humor, der halt entsteht, wenn halt eine Gruppe von Männern da irgendwie zu lange aufeinander rumhocken, das war halt hier auch nicht, sondern das war richtig so Komödienhumor, wie Männer, die auf Ziegen starren oder sowas, ne? So von der Art her, und da hat halt eben dann die dramatischen Szenen haben nicht dazu gepasst. Das fand ich eigentlich schade. Also eine ziemlich verschenkte Möglichkeit. Gerade mit dieser Darstellerriege und mit diesem Budget und auch Thema und so hätte man durchaus mehr machen können.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, aber trotzdem hat ja 70 Millionen gekostet, sehe ich hier gerade, und hat weltweit bis jetzt das Doppelte eingespielt. Also fast 116 Millionen. Ja.
Ja. Ich habe auch gelesen, dass der Buchrufe bekommen haben sollte bei der Berlinale, aber weiß natürlich nicht. Oder sonst vereinzelte. Ist natürlich auch nicht so toll.
Ja, Berlinale, okay, wenn die natürlich, also die Deutschen kommen ja etwas seltsam weg auch in dem Film. Ja. Und ich weiß nicht, ob er in der Berlinale in der OV lief.
Bestimmt, da ist immer OV eigentlich mit Untertiteln dann.
Da wird ja bestimmt auch Deutsch gesprochen. Ich weiß halt nicht, wie sie das dann so gemacht haben. Oder ob dann das Deutsch wirklich Deutsch ist oder ob das wieder so eine irgendwie Fantasiesprache, sowas ist ja dann auch mal. Also von mir jetzt nicht so die richtige Empfehlung. Also ich guck mal ganz kurz, was ich dem so punktemäßig hier in meiner Tabelle. Ich habe mir nämlich eine Tabelle eingerichtet, in der ich alle Filme erfasse, die ich jetzt 2014 gesehen habe, um mal zu sehen, wie viel gucke ich denn überhaupt.
Und das mache ich schon seit 2008 jetzt. Es ist immer sehr interessant, im Nachhinein nochmal zu schauen, was ich überhaupt geschaut habe, was ich bewertet habe.
Also Monuments Man habe ich noch gar nicht bewertet. Dann gebe ich dem jetzt mal eine 5 von 10.
Ich schließe mich dem an.
So, okay, dann sind wir durch soweit mit Filmen.
Ja.
Ich habe ein paar Kino-News. Und zwar, die Kino-News hatte ich mich eigentlich gefreut, die mit Alex diskutieren zu können, weil der ja so ein Computerspieler und so, der hat ja etliche Konsolen, aber du hast ja, glaube ich, auch, bist da auch ausgestattet, oder?
PS4 habe ich, ja, und PS3.
Oi, na da. Ah. Nämlich Sam Raimi, der Regisseur von Tanz der Teufel, von dem alten und von Spider-Man zum Beispiel, der verfilmt das Schocker-Game The Last of Us. Hast du das zufällig auf deiner PS4? Das ist, glaube ich, ein PS4-Game.
PS3-Spiel habe ich da, habe ich nicht durchgespielt, aber soll, das hat ja jetzt auch gestern, glaube ich, die quasi die Oscars der Spiele Awards quasi abgeräumt und dann bestes Spiel 2013 gewonnen. Also ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel.
Okay, also kurz zur Story. Ich lese mal vor. Im Jahr 2033 leben die Menschen seit 2 Jahrzehnten unter katastrophalen Umständen, nachdem ein Pilz Milliarden Menschen befallen und auf übelste Weise verändert und schließlich getötet hat. Viele Städte sind verlassen und verwildert. Die Gefahr lauert überall in den überwucherten Häuserschluchten, sei es durch weitere Infizierte oder Menschen, die ohne Rücksicht auf Verlust um ihr eigenes Überleben kämpfen. In diesem Chaos soll der Schwarzhändler Joel für einen Bekannten die 14-jährige Ellie finden und zum Widerstand bringen, der sich am anderen Ende der Staaten formiert hat. Doch der Trip durch die postapokalyptische Welt gerät zum wahren Albtraum, der an packende Bilder und Filmsequenzen gepackt wird. Also klingt gut wie eine Story, mit der Sam Raimi was anfangen kann.
Genau, also die Story ist wirklich, also wirklich das A und O gewesen in dem Spiel. Und so wie ich es gehört habe, ich kann es selbst nicht beurteilen, ist es wirklich sehr, sehr super, toll, grandios gewesen.
Ich überlege gerade, wie dieser Film hieß. Es war nicht The Book of Eli, aber eins, was eine ähnliche Stimmung hatte, diesen Endzeit-Film, wo auch irgendwie einer mit seiner Tochter oder mit seinem Kind unterwegs war und sich dann
Ja,
auch so.
mit, na, den habe ich auf DVD.
Ja.
Mit Viggo Mortensen, der.
Ich weiß gar nicht mehr. Also irgendwie, wo dann auch so, na, natürlich Kannibalen und sowas, muss man halt immer aufpassen müssen. Und
Ich
es
schau
war
gerade.
ziemlich düster, der sehr, sehr düster, der Film.
Ich guck gerade nochmal nach. Oder war es Mads Mikkelsen gewesen? Einer von beiden. Ich wechsle die immer. Ich glaube, der Weg oder hieß das so ähnlich?
Ja, genau, doch. Der
Irgendwie so
Weg, nämlich
ähnlich.
der
The
Weg.
Road oder so ähnlich.
The Road, ja. The Road.
Ja, The Road heißt da. Mit Viggo Mortensen, genau. Also der kam
Ja.
zumindest 2010 raus. Der war auch super, ja.
Okay. Ja, der war das, den ich meinte. Also der ist auch ziemlich, also sehr düster und es klingt sehr nach dieser Welt, in der das spielt.
Genau.
Also könnte, denke ich mal, gut werden. Sam Raimi hat da bestimmt ein paar gute Ideen. Ich hoffe mal, dass er die noch hat. Er ist jetzt auch schon etwas älter.
Glaube, wenn er einfach nur die Story von dem Spiel nimmt, hat er schon gute Karten.
Ja, aber du, da gibt es andere Regisseure, die verfilmen auch Computerspiele. Ohne jetzt Namen zu nennen. Ja, aber ansonsten, ich warte ja auch immer noch auf einen Half-Life-Film.
Ja,
Da,
da traut sich noch keiner ran anscheinend, ja.
ist dann auch so ein übermächtiges Ding.
Kommt dann wahrscheinlich dann, wenn Herr der Ringe und Hobbit und was alles durch ist, als nächstes Highlight. Ah, schauen wir mal.
Ja, dann gucken wir uns jetzt mal die Kinostarts der Woche an. Die Kinostarts vom nächsten Donnerstag.
Ich hasse das Fliegen.
Willkommen an Bord unseres Nonstop-Fluges von New York nach London.
Fliegen Sie viel?
Eigentlich die ganze Zeit.
Jean-Collet Serrat, der Regisseur von House of Wax, Orphan, das Waisenkind und Unknown Identity, arbeitet wieder mit Liam Neeson und schickt ihn im Film Nonstop auf einen Atlantikflug, der zum Hochspannungsthriller mit perfiden Terroristen wird. Im Flugzeug sitzen auch noch Julian Moore, Scott McNary und die Oscar-Gewinnerin für 12 Years a Slave, Lupita Nyong'o.
Jemand hat gedroht, alle 20 Minuten einen Passagier auf diesem Flug zu töten. Es sei denn, 150 Millionen Dollar werden auf dieses Konto überwiesen.
Wir sind mitten über dem Atlantik, voll besetzt. Wie wird er damit durchkommen?
Den Job des Air Marshal macht Bill Marx, gespielt von Liam Neeson, nicht gerne. Er hasst das Warten, die Verspätung, das lange Sitzen im Flugzeug. Doch während eines Fluges von New York nach London ist plötzlich Action an Bord. Er erhält eine Textnachricht, in der steht, dass alle 20 Minuten ein Passagier des Fluges getötet wird, sollten nicht 150 Millionen Dollar auf ein Konto überwiesen werden. Im Wettlauf gegen die Zeit muss er herausfinden, wo im Flugzeug sich der Erpresser befindet. Ein Drahtseilakt über den Wolken, weil die Fluggäste durch die angespannten Anweisungen des Air Marshals zunehmend ängstlicher werden.
Marshal! Könnte uns vielleicht jemand sagen, was hier los ist?
Ich brauche Ihre Hilfe.
Hey, Sie haben die Menschen verängstigt. Wir haben ein Recht zu erfahren, warum Sie uns durchsucht haben. Warum das Flugzeug fast abgestürzt wäre. Hey, Marshall, wir beide werden uns jetzt unterhalten. Sie lassen mich nicht einfach stehen.
Gehen Sie ins Cockpit, Doktor.
Den Kerl lassen Sie ins Cockpit.
Sie tun jetzt Folgendes. Sie gehen wieder zu Ihrem Platz zurück, setzen sich hin und halten den Mund.
Oder was?
Unter uns Polizisten. Sie wissen es.
Der Regisseur Jean-Collet Serrat nutzt für Nonstop die klaustrophobische Atmosphäre einer Passagiermaschine und die Flugangst des Publikums. Der mittlerweile Actionstar Liam Neeson findet sich mitten im Atlantik in einem wendungsreichen Katz-und-Maus-Spiel mit einem gesichtslosen Killer und Erpresser wieder. Das Ergebnis sind 90 spannende Minuten, in denen sich die Macher allerdings oft mehr für den nächsten Handlungstwist als für ihre Figuren interessieren. Trotzdem ein empfehlenswerter Actionfilm.
Ladies and Gentlemen, ich muss Ihnen nun bitten, alle die Hände über den Kopf zu nehmen.
Das ist kein guter Vorschlag.
Oh, Marshal! Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was Sie vor... Oh.
Agent Marx, das Konto, das Sie uns genannt haben, läuft auf Ihren Namen.
Was? Das ergibt keinen Sinn. Da kann was nicht stimmen. Hier geht noch irgendwas anderes vor sich.
Agent Marx, eine Kampfjet-Eskorte hat Sie im Visier. Können Sie mich verstehen?
Uns läuft die Zeit davon. Können Sie das verstehen?
Ich entführe dieses Flugzeug nicht. Ich will es retten.
Bei den Dreharbeiten zu den Matrix-Filmen hat sich Keanu Reeves mit Stuntman und Kampftrainer Tiger Hu Chen angefreundet. In Reeves' Regiedebüt Man of Tai Chi bereitet er ihm die Bühne, um sein unglaubliches Talent zur Schau zu stellen.
Wir haben einen Herausforderer. Wie würdest du gerne testen, wie gut du bist, Tiger? Oder werden könntest. Keine Kampfrichter. Keine Regeln. Purer Kampf.
Ich mache Tai Chi nicht für Geld. Das ist unehrenhaft.
Eines Tages weckt Chen Lun Hu bei einem Turnier das Interesse des zwielichtigen Geschäftsmanns Donaka Ma, gespielt von Keanu Reeves. Donaka ist von Chens ungewöhnlichen Kampfstil begeistert. Er hat eine Arena, die er dem Schüler als Kampfplatz anbietet. Chen lehnt zunächst entrüstet ab, doch der skrupellose Geschäftsmann hat die Möglichkeiten, ihm das Angebot aufzuzwingen. Was er jedoch nicht weiß, Donaka lässt die Kämpfe aufzeichnen und verkauft sie weltweit als eine extreme Form von Reality-Show. Chen wird mit immer brutaleren Kämpfen konfrontiert, die ihn stetig weiter fort von der ausgeglichenen Lehre des Tai Chi führen.
Wir wollen erleben, wie ein gläubiger Mann des Tai Chi zu einem Killer wird.
Er meinte, das wäre nur eine einfache Prügelei. Aber das ist mehr.
Töte oder werde getötet, Tiger. Das ist das, was ich will. Er findet Gefallen.
Zur Unterstützung holte sich Keanu Reeves für Man of Tai Chi auch noch Actionregisseur Juan Wu Ping, der zum Beispiel bei Matrix, Kill Bill und Tiger and Dragon mitgemacht hat, mit an Bord und gemeinsam sorgen der Choreograf und der schauspielende Stuntman tatsächlich für einige eindrucksvolle Kampfszenen. Die Kampfszenen sind spektakulär und sehenswert, aber die restliche Story bleibt auf genre-typischem Videothekenniveau. Wer auf Martial Arts steht, sollte sich diesen Film aber trotzdem nicht entgehen lassen.
Wieso gewinnst du?
Weil ich der Beste bin.
Bring's zu Ende!
Ich bin nicht hier, um zu töten.
Du schuldest mir ein Leben!
Außerdem könnt ihr diese Woche folgende Filme sehen. Veronica Mars, der Film, ist die durch Crowdfunding entstandene Leinwandadaption der gleichnamigen Serie. Bei Kickstarter war es ein unglaublicher Erfolg und so ist es nicht verwunderlich, dass das komplette Team der Serie wieder dabei ist und für Fans einen tollen Film abliefert. Die Bücherdiebin ist ein bewegendes, preisgekröntes Drama um ein Mädchen, das bei Pflegeeltern im Nazi-Deutschland aufwächst, die einen jüdischen Flüchtling im Haus verstecken. Bei Vampire Academy trifft Twilight auf Harry Potter in dem Kinofilm zum Bestseller Blutsschwestern. Patterson und Findos Kleiner Quälgeist, große Freundschaft ist der erste Realfilm nach der populären Kinderbuchreihe des schwedischen Autors Sven Nordqvist. Viel Spaß im Kino wünscht Erik von Kinocast.net. Also du hast ja schon Nonstop hast du ja gesehen, das wissen wir ja seit der letzten Sendung. No. Vampire Academy hast du auch gesehen, das wissen wir seit heute. Von den anderen, was dich interessiert? Oder?
Persönlich würde ich jetzt gerne noch Bücherdiebeln sehen.
Nicht Veronica Mars.
Veronica Mars kommt zwar bei uns, aber ich habe die Serie nie gesehen, von daher kann ich es schlecht einschätzen. Vielleicht gar nicht so schlecht, aber muss ich erstmal vielleicht die Serie gucken.
Ja, sollte man. Mhm. Also ich habe ja mit der Annemarie schon mal gesprochen bei Fortsetzung folgt und die ist ja totaler Marshmallow und die ist voll begeistert und ist sehr viel Service für die Fans, also wird sehr viel gebracht, wo du richtig abfeiern kannst, wenn dir die Serie gefallen hat, tauchen halt viele Sachen auf und das entgeht dir halt alles und ja, ich finde es schön, dass sie sowas machen. Ich würde mir sowas wünschen für etliche andere Serien oder so, die man irgendwann mal lieb gewonnen hatte.
Das ist ja auch so quasi ein Crowdfunding-Projekt gewesen, der ja nur durch die Fans entstanden ist, ja.
Genau. Ja. Und es ist der erste Film, der gleichzeitig im Kino und in der Home-Video-Auswertung kommt, weil das hatte ich jetzt heute gelesen irgendwo in der Zeitung. Das wollten die wohl schon immer mal machen. Das sollte es damals bei dem anderen Warner-Film, wie hieß der, mit Ben Stiller, wo die irgendwie so einen Raubzug machen wollen, so ein bisschen auf lustig, wie hieß der, die Aushilfsgangster oder sowas.
Aushilfsgangster gab es mal, ja.
Genau, und da wollten sie das schon mal machen, dass quasi, dass du den gleichzeitig im Kino sehen kannst und dir quasi als Pay-Per-View nach Hause kaufen kannst, dass du quasi nicht die Kinokarte löst, sondern eben diesen Betrag anstatt im Kino kannst du halt im Heimkino angucken. Ne? Genau. Und da haben damals die Kinoketten aber rebelliert, haben gesagt, nö, wenn ihr das macht, zeigen wir den Film gar nicht. Ja, zeigen wir den Film gar nicht im Kino. Und deswegen hat dann damals irgendwie Warner wieder zurückgesteckt. Und hier bei dem haben sie gesagt, ja, das ist Crowdfunding und wir stellen das halt für die, die dort was in den Hut geworfen haben, als Download bereit. Ja, und ich sag mal, die, die da was in den Hut geworfen haben, werden sich das sowieso im Kino angucken, davon gehen die wahrscheinlich aus, ja. Ja. Die werden dann auch nicht diesen Film nehmen, den sie zum Download bereitgestellt bekommen und dann irgendwie großartig verteilen da in irgendwelchen Netzen. Davon gehen die halt aus, dass die das halt nicht machen. Ne?
Ja.
Ja. interessanter Ansatz. Also bei mir gibt es halt auch viele Filme, wo ich gedacht hätte, ja, da will ich jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen, aber ich würde ihn halt schon gern jetzt sehen in einer ordentlichen Top-Qualität und so. Wo ich halt einfach irgendwie zu faul bin oder so, wo der Impuls für mich aufzustehen, mich ins Auto zu setzen, ins Kino zu fahren, mich da anzustellen und hinzusetzen und Film zu gucken und Werbung und so, der fehlt da dann, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt so darf, für dasselbe Geld wie die Kinokarte, den zu Hause gucken könnte, würde ich sogar machen.
Ja.
Ist halt auch immer so eine Zeitfrage. Ja. Müsste man halt irgendwie ein Modell entwickeln, vielleicht wäre das sogar ein Thema, dass einige große Kinoketten vielleicht mit einsteigen in so ein Verwertungsmodell, dass man sagt, okay, so ähnlich wie bei der GEMA oder so, dass halt, dass das dann aufgeteilt wird und in den Kinos das dann, ach, ich weiß nicht, da müssen sich andere Leute Gedanken machen. Aber ich denke mal, der Markt ist durchaus da. Man sieht es auch an dem Erfolg von solchen Portalen wie WatchEver oder LoveFilm, dass das Thema Streaming jetzt mittlerweile im Mainstream angekommen ist. Und
ja, klar, ist auch der Ausbau von der Bandbreite ist ja auch wirklich jetzt fast überall, denke ich mal. Oder zumindest steigt es immer mehr, sodass man auch die Fähigkeit hat, die technische Fähigkeit hat, so etwas wahrzunehmen.
Ja, und wenn sogar irgendwelche technischen DAOs, also dümmste anzunehmende User, schon wissen, was WatchEver ist und so. Also die Leute, die mich sonst immer gefragt haben, hier, kannst du mir mal helfen? Ich habe hier irgendwas mit dem Treiber und irgendwas geht nicht und so. Oder hier solche Sachen wie, oh, mein Internet geht nicht oder so. Ne? Also solche konkreten Fehlerbeschreibungen. Ne? Ja. Wenn die jetzt auf einmal sagen, ja, ich habe mir jetzt WatchEver geholt, ich gucke da jetzt hier, ist cool. Und so. Also wenn die das sogar hinkriegen, dann sehe ich da eine blühende Zukunft für solche. Ja, gucken wir mal in die Kinocharts.
Kinocharts.
Und zwar, wir beginnen mal bei den US-Kinocharts. Hier ist auf Platz 5 Son of God immer noch. Das ist irgend so eine biblische Geschichte oder sowas. Scheint jetzt ganz gut gegangen zu sein. Platz 4, der Lego-Film. Jetzt mittlerweile immer noch. Die Wette gilt ja noch. Ne?
Ja, bin ich sehr gespannt.
Platz 3, Nonstop. Dann Platz 2, die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Hält sich in den USA ganz gut eigentlich. Und Platz 1, dort neu eingestiegen. $45 Millionen eingespielt. 300 oder 301 oder 302 oder keine Ahnung, Rise of an Empire. Und dann gucken wir mal, wie es hier in Stuttgart aussieht, was ja immer ein bisschen anders ist als im Rest der Republik, weil hier die Wochenendcharts sind. Platz 10, American Hustle. Platz 9, neu eingestiegen, Bibi und Tina, der Film. Ich habe übrigens gehört, das soll ein Musical sein.
Ja, ich habe auch gehört, dass die singen, dass der Film war.
In den Ausschnitten, die wir zusammen gesehen haben, meine Tochter und ich, haben sie irgendwie, da gibt es ein Musikvideo, ja, aber in dem Rest haben sie irgendwie nicht gesungen. Vielleicht machen sie aus gutem Grund, zeigen sie das nicht. Wer weiß.
Ja.
Mal sehen, wie der in der zweiten Woche performt. Das ist eigentlich dann immer so ausschlaggebend, ob es ein Erfolg war oder nicht. Platz 8 ist Pompeji. Und warum steht bei mir hier Tarzan 3D? Das muss ich gleich mal korrigieren. Platz 7 ist dann der Tarzan 3D. Platz 6, Monuments Men, gefallen von der 3. Ah, gut, meine Karte war hier noch drin, ne? Mhm. Platz 5, neu eingestiegen, Rise of an Empire. Hier nehme ich auch mal an, also ich habe jetzt schon die neuen Zahlen. Der ist jetzt auf 1 mittlerweile. Also ja, mit dem Kinotag dazu und so. Platz 4, Vaterfreuden. Platz 3, noch ein bisschen gestiegen von letzter Woche, ist Jack Ryan Shadow Recruit. Platz 2 ist auch stark gestiegen bei uns. Die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Und Platz 1 ist Stromberg, der Film. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir hatten letzte Woche nicht direkt Faschingsferien, aber die Schulen haben faschingsfrei gemacht. Also deswegen sind so die Kinderfilme ganz gut gegangen. Hier wahrscheinlich Mr. Peabody und Sherman und so.
War das Grand Budapest Hotel gar nicht dabei, oder? Bei
dir? Ist nicht erfasst hier. Nee. Ich kann ja mal gucken. Dann muss ich mal in meine große Excel-Tabelle. Dann kann ich dir sagen.
Der hatte also, ja diese Woche deutschlandweit die meisten Besucher gehabt. Also pro Kino jetzt im Durchschnitt.
Ach so, in den Kinos, wo er lief.
Genau, sozusagen. Der hatte 703 Besucher pro Kino gehabt. Also ist dann der Topwert der Woche gewesen mit Abstand.
Also hier in Stuttgart nicht so. Mhm. Bibi und Tina ist noch hochgegangen, sehe ich gerade. Aber ich will nicht zu viel verraten. Also die offiziellen Stuttgarter Charts, die kommen dann wie immer am Sonntag.
Ach, der Film ist sehr gut besucht bei uns, muss ich sagen. Letztes Nachmittags, letztes Wochenende war er mit am vollsten gewesen.
Ja gut, ich habe ja eine kleine Tochter. Es gibt momentan auch nichts anderes, wo du mit einer kleinen Tochter reingehen würdest.
Ja.
Weil dieses Mr. Peabody in Sherman, ja, kann ich...
Kennt keiner.
Kenne ich, aber ist bei uns jetzt gerade schon weit vorne. Ist auf 2 immer noch. Ja, also wenn ich die Wahl hätte, ich meine, Bibi und Tina kennt sie, da guckt sie immer, da kommt immer am Wochenende vormittags nach 1, 2 oder 3 kommt immer Bibi und Tina so als Zeichentrick. Das guckt sie immer, findet sie toll. Okay, so, dann gucken wir mal. Achso, DVD-Tipps, genau, der Alex ist ja heute wieder nicht dabei. Ich hoffe mal, dass nächste Woche vielleicht mal klappt wieder mit Sneak und so.
Also DVD-Tipp meinerseits kommt ja Captain Phillips raus auf DVD.
Das hatte ich bei mir auch. Ich habe bei mir zwei Sachen aufgeschrieben, nämlich Captain Phillips und Blue Jasmine. Ja, Captain Phillips, also sehr empfehlenswert. Ich habe ja schon drüber erzählt. Ich frage mich jetzt, was dieser eine nominierte beste Nebendarsteller, dieser mit diesem unmöglichen Gebiss da, dieser somalische Terrorist ist er nicht, also Entführer, ob der jemals jetzt eine andere Rolle bekommt.
Ich glaube nicht.
Was, der ist doch so ein Typecast, also das kann da eigentlich...
War der eigentlich schon vorher ein Schauspieler oder haben sie ihn einfach nur gecastet für die Rolle?
Keine Ahnung.
Also bestimmt wie der irgendwo mit seinem Gebiss aussieht, eher nicht, ja.
I am the Captain now. Ja, wir werden sehen. Wir werden diese Karriere intensiv beobachten und mal gucken, was da aus dem noch so wird. Ja, das waren so meine zwei. Wie gesagt, wenn der Alex wieder da ist, der hat da wesentlich mehr Vorbereitung. Dann kommen wir mal zum Thema Feedback.
Briefkasten.
Da waren ja zum einen die Themen, die du auch schon eifrig diskutiert hattest hier zur letzten Folge, die ja hieß Nonstop Nonsens mit Bombenschminke. Kennst du eigentlich noch Nonstop Nonsens, die Sendung mit Thomas Gottschalk? Oder?
Namen her ja, aber ich hab's nicht.
Genau. Okay. Ja, da waren ein paar Fragen an dich hier mit Kino und so weiter. Ich habe jetzt noch ein paar bekommen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein anderes Fenster aufmachen. Genau hier. Outlook. Der Matthias aus Berlin hat nämlich eine Frage an dich. Und zwar, muss ein Kino unterschiedlich für die Kopie bezahlen, egal wie viele Zuschauer im Saal sitzen?
Ja, das ist verleiherabhängig. Also man hat immer eine Mindestgarantie, die kann man immer verhandeln. Die Minimum ist, glaube ich, 30%, die man abgeben muss. Und es geht natürlich dann hoch. Also es ist wirklich von Verleih zu Verleih unterschiedlich, aber auch vom Film abhängig. Also wenn es ein Blockbuster ist, dann geht es natürlich meistens höher, als wenn es ein Film ist, der nicht so einen hohen Besuchererwartungsgehalt hat.
Mhm. Ich bin ja manchmal, wenn ich jetzt irgendwie frei habe oder sowas und habe da irgendwie mal Bock drauf, gehe ich ja in das kleine Kino hier bei mir um die Ecke. Da bin ich manchmal alleine im Saal. Ja. Da frage ich mich immer, ob sich das dann überhaupt lohnt für die.
Eigentlich nicht. Das sind ja Personalkosten, Stromkosten.
Ja gut, das ist ein kleines Familienkino. Also die
aber das ist
das Ding einmal an.
Bilanz. Also bei uns sind die meisten Kosten eigentlich die Lüftung von Projektor, habe ich mir mal sagen lassen. Ist eigentlich gar nicht so die Lampe an sich vom Projektor, sondern eher die Lüftung immer, die ja wirklich dann mal an sein muss, den ganzen Tag.
Okay. Ja, dann Nickname Klavenze fragt, ob bei euch Ausweiskontrollen bei FSK 18 Filmen stattfinden. Er hat das noch ein bisschen ausgeführt, weil irgendwie da, wo er wohnt, wäre es wohl so, er wäre da schon öfters mal reingeflutscht, obwohl er 16 ist oder sowas. Und,
also das machen wir auf jeden Fall. Die Mitarbeiter sind bei uns geschult. Wir müssen das machen. Ist ja das Jugendschutzgesetz. Wenn er wirklich mal eine Kontrolle kommt, eine Verdeckte, und die erwischt uns dabei, dann können wir quasi unser Kino schließen. Und da hat er Glück gehabt. Auf jeden Fall sind wir da sehr bedacht. Wir machen das quasi schon an einer Ticketkasse, verlangen wir nach einem Ausweis, wenn wir unsicher sind, ob die Person, seit er recht hat. Und dann halt nochmal oben am Einlass, weil eine Person kann ja unten quasi Tickets für alle holen. Und dann kontrollieren wir oben nochmal am Einlass nochmal. Also da ist immer sehr streng, muss ich sagen. Aber wir handeln nach dem Gesetz, nach bestem Wissen und Gewissen. Und da sind wir rigoros und wollten mal einen Ausweis sehen.
Wie ist das bei der Sneak?
Sneak ist immer bei uns.
Achso, da kommt gar niemand rein, der jünger ist oder so. Oder sagt ihr dann, okay, heute kommen andere Filme, da können auch andere rein?
Auch wegen der Spannung wegen, sagen wir gleich ab 18. Aber ich glaube, das ist meistens so, oder? Zumindest wo ich war, steht auch immer ab 18 da.
Wie waren eure Sneaks denn eigentlich jetzt so besucht? Ihr habt da jetzt neu gestartet mit Sneak?
Genau, wir hatten jetzt die erste gehabt am 4. März. Die war, also wir hatten gute Zahlen gehabt jetzt für die erste Veranstaltung, war schon gut gefüllt gewesen.
Okay. Ja. Ist dann, ihr seid ja in Halle, ne? Ich kann mich erinnern, es gibt ja ein UCI in Merseburg oder sowas.
Ja,
die haben, glaube ich, auch ein Sneak, ne?
Genau, Nova Eventis ist das.
Ja, Saalepark, genau.
Genau.
Die haben ja, glaube ich, auch eine Sneak, ne? Das ist, glaube ich, die nächste Sneak bei euch in der Nähe, oder?
Ja, oder halt Leipzig direkt jetzt hin ist da, das mal war. Die waren auch mal sehr gut besucht bisher, wo ich da war.
Habt ihr euch da, wann macht ihr Sneak? An welchem Wochentag?
Wir machen es immer Dienstag alle 2 Wochen.
Dienstag. Und die anderen, die haben andere Tage, oder?
Ja, glaube ich. Also, ich glaube, UCI hat immer Donnerstag zumindest Nova Eventis und Sinister hat montags immer jeden Tag, jede Woche.
Müsst ihr ja mal gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwie jemand, der ein Forum aufmachen will für die Sneaks in der Region. Der Alex hat das ja hier für die Region ganz gut eigentlich gemacht, hier mit sneakfreaks.de. Wo halt wirklich jetzt mittlerweile auch die Cinemax-Sneak, die UFA-Sneak und sowas, wo halt wirklich alle schreiben können, was bei denen kam und drüber diskutieren können. Genau. Würde sich ja fast anbieten bei euch für die Region, wenn da einer sich mal
gerne
irgendwie was macht. Vielleicht hört das ja jemand aus der Region, der vielleicht sogar in die Sneak geht. Also sollte natürlich irgendjemand sein, der an eine von den Sneaks wenigstens geht, um dann ein bisschen was schreiben zu können.
Gerne dazu eingeladen, ne? Da können wir auch gerne mal miteinander kooperieren, sage ich mal.
Genau, vielleicht gibt es da was, ne? Oder vielleicht will ja jemand einen Sneak-Podcast machen oder sowas da. Ich bin immer da sehr, sehr interessiert an anderen Sneak-Podcasts. Ich höre eigentlich alle möglichen Sneak-Podcasts. Es gibt nicht mehr so viele, die wirklich berichten, was in der Sneak lief. Aber das war halt immer eigentlich ganz schön, wenn man gehört hat, was woanders lief. Weil vielleicht kommt es ja auch mal bei einem selber in der Sneak.
Genau.
Also die Welt braucht noch mehr Sneak-Podcasts. Den hatte ich vorgelesen. Die Nixe, ich nehme an, es eine die ist, macht ihr Kontrollen, ob jemand abfilmt, beziehungsweise habt ihr schon mal jemand erwischt?
So, persönlich ich noch nicht. Ich habe es nur von einem Kollegen, der mal bei uns gearbeitet hatte, der ein eigenes Kino hat, gehört, dass 2 Kopien im Netz gefunden wurden, also 2 illegale Filme, die bei ihm aufgenommen wurden. Also anscheinend sieht da Verleih mit irgendwelchen Mitteln, die wahrscheinlich dann im Film versteckt sind, irgendwelche Codes, keine Ahnung.
Ah, ich sehe das manchmal sogar.
Ja,
also in der Sneak. Und zwar hast du dann bei einem bestimmten Bild, meistens, wenn irgendwie so, ja, wenn der Kontrast irgendwie mal so wechselt, dann siehst du manchmal so Punkte für einen ganz kurzen Moment. Das ist wie so ein eingefügter Frame oder irgend sowas. Ja, das machen die meistens so mitten ins Bild rein, wenn dann irgendjemand eine Jacke hat oder sowas. Das sieht aus wie so ein Würfel, also sind so Punkte drauf und wahrscheinlich, wenn die eine bestimmte Anordnung haben, der Filmverleiher weiß halt, okay, bei Frame sowieso, also nach 33 Minuten und 12 Sekunden oder keine Ahnung, da kommt das Frame und dann spulen die da halt hin und gucken dann halt und dann sehen die genau, wo es herkommt. Also ich nehme mal an, dass es das ist, weil das ist wirklich im Bild drin und das nimmt man nur wahr, wenn man wirklich, wirklich ganz konzentriert gerade hinschaut. Ne?
Also bei uns habe ich zumindest noch nichts erlebt, dass da einer gefilmt hat. Zum Glück, ja.
Sind bei euch auch manchmal eigentlich Pressevorführungen?
Nee, gar nicht, nee.
Gar nicht?
Also, es ist nur in Leipzig, also in Halle nicht.
Okay. Ja, das waren die Fragen, die jetzt hier per E-Mail reingekommen sind.
Ja.
Wenn ihr noch weitere Fragen habt, entweder per E-Mail, wie gesagt, eric@kinocast.net oder ja, irgendeine andere oder halt die das Kontaktformular auf kinocast.net gibt es ganz oben irgendwie Kontakt. Genau, zwei davon, die haben darüber die Frage gestellt. Könnt ihr gern machen, wenn der Martin mal wieder mit dabei ist. Ja, oder halt einfach als Kommentar unter den Beitrag
ja,
eure
ja auch.
Frage stellen. Ja.
Aber mal gerne, ja.
Genau, ist ja mal interessant, wie das dann so woanders da abläuft und wie das gehandelt wird. Oder man hat ja wirklich, man geht ja ins Kino und sitzt halt vorne im Saal, aber hinter den Kulissen, da passiert halt doch ziemlich viel und ist halt auch immer ganz interessant zu wissen. ja, das war eigentlich so das Thema Feedback. Und ich habe nur noch unter dem Punkt Weiteres, ja, hatte ich mir noch aufgeschrieben, meine Festplatte, meine Systemfestplatte ist mir letzte Woche Freitag einfach so, war die kaputt. Ja, ich möchte euch nur noch mal darauf hinweisen, das hat jetzt nichts mit Kino zu tun. Die hat mich überhaupt nicht vorgewarnt, diese blöde Festplatte. Die ging halt einfach nicht mehr. Kam hier nur BIOS-Pieps hier und stand da, ja, kein System gefunden. Ja, bitte, und habe ich noch alles probiert. Und tatsächlich, jetzt liegt sie hier, meine Festplatte. Ich habe mir dann eine SSD bestellt. Die kam dann auch mit Amazon Prime. Also ich habe Freitagabend die bestellt, die SSD, und die war wirklich ein Samstag bis um 12 war die bei mir. Da habe ich sie eingebaut und das ist jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht mit der SSD. Also kann ich euch nur empfehlen. Ich habe auf Arbeit in meinem Laptop eine SSD, das ist schon richtig cool, aber hier zu Hause in meiner großen Maschine, die wirklich ein bisschen Power hat, wo ich hier eben die HD-Videos schneide und sowas, da macht das ja nochmal viel mehr aus. Also der Rechner ist ja sofort da und auch die Programme, die sind sofort da. Herrlich. Kann ich nur empfehlen. Also ich hatte auch ein bisschen Bedenken, weil ich nicht genau wusste, ja, wie ist das, wenn ich die einbaue, muss ich da im BIOS irgendwas umstellen oder wie funktioniert das und alles Käse. Einfach einbauen, System installieren, los geht's. Da ist sogar ein Programm dabei, wenn ihr jetzt eine Festplatte habt, wo System drauf ist und Daten, was dann eben das ausliest, was da drauf ist und macht dann einfach genau euer System, wie es jetzt ist, auf die neue SSD-Festplatte. Also ist alles dabei. Könnt sofort loslegen. Kann es nur empfehlen.
Wahnsinn.
Ja, sind wir eigentlich soweit durch? Sei denn, du hast noch irgendwas?
Ich habe mal kurz nochmal gegoogelt wegen dem Darsteller, der Barkhad Abdi von Captain Phillips. Das war wirklich seine erste Rolle und dann wahrscheinlich auch seine letzte, vermute ich mal.
Na ja, gut, es gibt ja vielleicht auch irgendwie noch ein paar Horrorfilme oder so. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass der wohl dieses ganze Thema da in Hollywood kostet ja unheimlich viel Geld, also auch so Preisverleihung und wenn man da quasi so das Leben eines Stars dort führt, das kostet halt schon ganz schön, ne? Und das hat dem guten Mann wohl ganz schön zugesetzt, sodass er jetzt mit irgendjemand zusammenlebt dort, weil er hat irgendwie das Geld, was er da für seine Rolle bekommen hat, das ist wohl schon fast alles irgendwie wieder weg. Also es ist wohl nicht ohne, wenn man dann auf einmal in die Rolle kommt, ist dort Oscar nominiert, muss sich dann irgendwie einen teuren Anzug kaufen und ja, irgendwie eine Wohnung nehmen für die Oscar-Zeit, dann das hat ihn halt alles ein bisschen finanziell strapaziert, um es mal so zu sagen.
Ja.
Dann möchte ich noch mich bedanken, wie immer, bei allen, die zum einen hier Kommentare geschrieben haben und hier sich beteiligen. Und natürlich die auch monetär uns unterstützen, zum Beispiel über Flatter. Nitram Red diesmal, Thomas Rave und wieder drei Someones, also wo ich den Namen nicht sehe. Falls ihr das seid, ihr müsst mal gucken, weil ihr könnt das irgendwo einstellen, ob euer Name genannt wird oder nicht. Vielen Dank euch allen. Dann bei Amazon gab es wieder Bestellungen. Ihr wisst ja, ihr könnt irgendeinen meiner Amazon-Empfehlungslinks auf kinocast.net klicken und wenn ihr dann irgendwas bestellt, da kriege ich eine kleine Provision, die ich dann wieder verwende für irgendwelche Gewinnspiele oder sowas. Wird übrigens bald wieder ein Gewinnspiel geben, nur mal so als Hinweis. Diese Woche bestellt hat jemand für die Wii U ein Spiel, Donkey Kong Country Tropical Freeze, eine DVD in Glorious Bastards und ein Buch Hilfe, meine Ausgaben übersteigen meine Einnahmen. Strategien aus einer persönlichen Finanzkrise. Okay. Das könnte ja der Schauspieler, vielleicht hat er das bestellt, aber es ist auf Deutsch. Okay, dann vielen Dank, Martin, dass du wieder mal dabei warst.
Gerne, gerne.
War ja echt toll, jetzt gleich so aus erster Hand hier Vampire Academy zu hören, der ja quasi heute gestartet ist. Heute ist ja Donnerstag, Tag der Aufzeichnung. Und wenn ich das alles so weit fertig kriege, dann werde ich das jetzt gleich noch online stellen, dann habt ihr das. Ja. Vielen Dank und bis bald.
Ja, schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss. Der Kinocast entsteht in Zusammenarbeit von kinocast.net, sneakfreaks.de